Warum seid ihr heute hier? Ein Stück Brot zu essen, einen Schluck Traubensaft zu trinken? Ich denke nicht, oder? Sondern um das Wort Gottes zu hören. Auch durch das Mahl des Herrn. Denn auch, bitte? Kinderstunde ist auch noch. Ach so, Entschuldigung. Und die Kinder, sie wollen auch über das Wort Gottes lernen. Durch das Wort Gottes. Ihr seid eigentlich zum Hören hier, oder? Die Kinder auch zum Laufen. Aber die haben Freibrief. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn und das Wort in Sanftmut aufnehmen. Darum ging es in der letzten Predigt aus dem Jakobusbrief. Das Wort, das ist von außen in uns hineingelegt und soll uns verwandeln, von innen heraus. Wenn wir einen Baum haben und den wollen wir zurecht machen, passiert das von außen, nicht von innen. Aber wir sollen von innen heraus verändert werden. Unser Charakter, nicht unser Äußeres, das wird eines Tages auch noch verändert, besser gemacht. Aber hier geht es um die Charakterfrage, um unser Herz. Reicht es dazu aus, Gottes Wort nur zu hören? Eines unserer Probleme besteht nämlich darin, dass wir oft nur zuhören und es dann dabei belassen. Und diese Problematik greift Jakobus in diesen folgenden Versen auf. Darum, der Brief ist nicht an Judenchristen geschrieben worden, die vor 2000 Jahren gelebt haben und vor 1900 Jahren gestorben sind, sondern er ist an uns geschrieben, an dich und an mich. Jakobus führt sein Thema weiter aus, indem es jetzt nun vom Hören zum Tun geht. Und das lesen wir auch in Kapitel 2, Vers 14 bis 26, wo das Thema nochmal aufgenommen wird und weiter entfaltet wird, als in diesen sechs Versen, die ich uns lesen möchte. Ich möchte uns lesen, Jakobus, Kapitel 1, die Verse 22 bis 27. Jakobus, Kapitel 1, 22 bis 27. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten, ihr dürft sitzen bleiben. Großallmächtiger Gott, wir danken dir, dass dein Wort auch heute noch aktuell ist. Wir danken dir, dass wir es haben, dass wir darin studieren können, dass wir es lesen können, dass wir es lesen dürfen. Und wir danken dir auch dafür, dass wir es ausleben dürfen in unseren Breitengraden. Das ist nicht überall selbstverständlich. Hilf all denen, die sich nach deinem Wort richten wollen. Gib ihnen die Kraft, gib ihnen die Weisheit, es in der rechten Weise zu tun. Und hilf uns, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter, damit wir dich verherrlichen und unserem Nächsten zum Segen sind. Amen. Ein Kind Gottes muss, oder besser gesagt, will dem Wort Gottes gehorchen. Auch wenn das Wort in uns eingepflanzt ist, wie wir in Vers 21 gelesen haben, bedeutet das nicht, dass wir jetzt passiv sein dürfen und Hände in Schoß, Däumchen drehen und warten, bis alles von alleine wächst, sondern wir müssen aktiv werden. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und warten, bis das Wort automatisch wächst und seine Wirkung entfaltet. Wir müssen zu Tätern des Wortes werden. Zuhören ist allerdings die Voraussetzung, um etwas richtig zu machen. Aber nur zuhören ist genauso dumm wie nicht zuhören. Und wenn ich hier von Zuhören rede, dann meine ich natürlich auch das Lesen des Wortes Gottes. Also, wenn ihr nach Hause geht, nicht nur sagen, ja, ich habe ja gehört und jetzt warte ich eine Woche, bis die nächste Predigt kommt, sondern wir dürfen das Wort studieren, zu Hause, in unserem stillen Kämmerlein, auf Arbeit, überall da, wo wir Zeit, Muße und Gelegenheit haben. Jakobus unterstreicht seine Anforderung mit einem Beispiel aus dem Alltag. Wir sollten auf ähnliche Weise an das Wort herantreten, wie wir an einen Spiegel herantreten. Wenn wir in das Wort schauen, sind wir wie jemand, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Worauf es wirklich ankommt, ist aber nicht das Betrachten an sich, sondern eben die Handlung, die sich daraus ergibt. Denn wir können Hörer des Wortes sein, aber nicht danach handeln. Wir können auch Hörer sein und danach handeln, allerdings mit der Einschränkung, dem Willen Gottes nicht ganz zu entsprechen, wie zum Beispiel die Pharisäer. Oder Hörer des Wortes und Gottes Willen entsprechend handeln. Diese drei Punkte sind die Überschriften in meiner Predigt. Täter des Wortes sollen die Christen sein. Dass sie Hörer sind, wird eigentlich vorausgesetzt. Obwohl man heutzutage schon eher sagen muss, es wäre schön, wenn es mehrere echte Hörer in Deutschland gäbe, die wirklich das Wort Gottes hören wollen und nicht nur das Wort zum Sonntag. Täter des Wortes heißt aber auch handeln, was das biblische Wort will. Was es uns aufträgt sozusagen. Nicht nur nachdenken, meditieren, diskutieren und innerlich auch noch zustimmen. Das ist alles richtig, aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Wer alleine Hörer sein will, betrügt sich selbst. Wörtlich heißt es, mogelt sich dran vorbei. Warum? Weil er durch bloßes Hören nicht gerettet wird. Das werden wir noch in dem nächsten Kapitel besonders beleuchten. Die besondere Verführung des evangelischen Christentums liegt darin, das Hören und im Gespräch bleiben so hoch zu bewerten, dass man meint, allein dadurch in den Himmel zu kommen. Das ist ein Trugschluss. Jesus, Paulus, Johannes und Jakobus und natürlich auch alle anderen Schreiber sind sich einig. Ihnen kommt es auf die praktische Verwirklichung an. 1. Johannes 3,18. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es Täter des Wortes heißt und nicht Täter des Gesetzes. Es gibt ein paar Übersetzungen, wo es so geschrieben wird. Ein Täter des Wortes konnte zum Beispiel der gerettete Schächer am Kreuz sein. Ein Täter des Gesetzes allerdings nicht. Warum? Weil er Jesus um Erbarmen anrief und deshalb die ihm bekannte Botschaft in die Tat umsetzte. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Das war die Botschaft Jesu. Ich bin Gottes Sohn. Mein Königreich ist nahe. Er hatte nur gehört, ohne zu rufen, ohne zu bitten, ohne sich Jesus anzuvertrauen, wäre er aber nicht gerettet gewesen oder geworden. Er war also ein Täter des Wortes. Und in seinen Sterbestunden konnte der Schächer dagegen kein Täter des Gesetzes mehr werden. Was wollte er jetzt noch richtig machen? Füße und Hände waren irgendwie ganz schön fest. In seinen Sterbestunden konnte der Schächer einfach kein Täter des Gesetzes mehr werden. Sein Leben war zu Ende. Es war vorbei. Er konnte nicht dem Gesetz entsprechend handeln. Keine Werke der Buße mehr zeigen. Konnte kein Schaf mehr opfern oder was auch immer. Und dadurch wird deutlich, es geht in Jakobus 1,22 nicht um das Gesetzeswerke, nicht um unevangelische Leistungen, sondern um die unerlässliche Annahme und Praktizierung des Wortes. Allerdings mit sehr konkreten Schritten, solange unser Leben währt. Wir können nicht irgendwann sagen, so, ich habe jetzt lange genug im Gottesdienst gesessen und auch viel getan und jetzt gehe ich in Rente, setze mich aufs Sofa. Das haut nicht hin. Gott hat immer eine Aufgabe für uns. Wir müssen sie nur erkennen. In den Versen 23 bis 25 folgt dann das berühmte Spiegelgleichnis des Jakobus. Warum verwenden wir Spiegel? Ja, die einen, um sich selbst zu bewundern. Aber um die geht's heute nicht. Die anderen wollen wissen, ob es ein Problem in ihrem Aussehen gibt. Sie wollen wissen, ob sie sich vielleicht nicht durch einen Fleck an der Kleidung, abstehende Haare oder so in der Öffentlichkeit lächerlich machen. Und wenn sie das gesehen haben, werden sie etwas tun dagegen. Neues Hemd anziehen, sich kämmen, was auch immer. Aber was wir nicht tun sollten, wenn wir uns im Spiegel betrachtet haben und haben Fehler gesehen an unserem Aussehen, nichts zu tun, oder? Dann hätte ich mir den Spiegel auch sparen können. Es ist also ziemlich dumm, wenn jemand vom Spiegel weggeht und hat bald vergessen, wie er gestaltet ist. Wenn wir entdeckt haben, dass wir uns in der Öffentlichkeit so blamieren würden, dann tun wir was. Und das will Jakobus verdeutlichen. Jakobus vergleicht den, der nur ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter ist, mit einem Mann, der sein natürliches Gesicht im Spiegel anschaut. Hören vermittelt ein Bild, aber das Bild verschwindet wieder. Das Selbst, also wir uns, um was es geht, ist nicht erfasst und schon gar nicht verändert worden. Also ich denke, ihr kennt mich in meinem Gesicht besser aus als ich mich, weil ihr habt den Nachteil, mich ansehen zu müssen. Ich gucke in den Spiegel und gehe wieder weg. Aber das, was ihr seht, will ich ja und euch nicht gefällt, das will ich ja ändern. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Was wir im Spiegel sehen, das ist unsere Sünde, meine Sünde und meine Erlösungsbedürftigkeit. Meine hässliche Gestalt, wie die alten Väter gesagt haben. Das ist das, was uns das Wort Gottes als Spiegel offenbart. Aber eben mit der Entdeckung allein ist es nicht getan. Der Jesus sagte, in Lukas 6, 49 lesen wir das, wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Übrigens ist der Ausdruck sein natürliches Angesicht ein wenig auffallend, oder? Man könnte auch besser übersetzen mit das Gesicht seiner Herkunft oder Entstehung. Und unser Gesicht ist ein Dokument unseres Lebens und unserer Sündengeschichte. Dabei darf man eben nicht nur an die Herkunft anderer Menschen denken, sondern erstmal an die eigene, an die geistige und geistlichen Mächte, die in einem wirken und an einem wirken. Denn wir waren Kinder der Finsternis und sind Kinder des Lichts geworden. Jesus sagt zu den Pharisäern, sie haben den Teufel zum Vater. Wir werden Kinder Gottes genannt, denn wir hatten auch den Teufel zum Vater. Wir sind in eine andere Stellung gebracht worden. Warum gleicht der bloße Hörer dem Mann mit dem Spiegel? Denn er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Man geht wieder weiter, man kann das Bild nicht festhalten und man bleibt so, wie man ist. Wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind. aber wir sollten nicht weitergehen, so wie wir waren, sondern uns verändern lassen. Und durch die Tat wird das Gehörte erst richtig eingeprägt. Und ich denke, das kennen viele aus der Arbeit, die an einer Maschine arbeiten. Wenn sie nur sehen, was der Vorarbeiter da eingibt und machen es nicht selber, beim nächsten Mal wissen sie wieder nicht, was getan werden muss. Und ich kenne keinen, der händisch arbeitet, keinen Chirurgen, der nicht irgendwann mal zum Messer greifen musste, zum Schraubendreher greifen musste oder sonst irgendwas machen musste, selber mit den eigenen Händen, und der Chef hat drauf geschaut. Bloße Hörer leben flüchtig. Das Gleichnis, das uns Jakobus hier gibt, will uns eben nicht nur zeigen, wie flüchtig und nichtig und ein solches Aufnehmen des Wortes ist, sondern uns veranschaulichen, wie widersinnig und unglaublich verkehrt eine solche Behandlung des Wortes Gottes ist. Wir vergessen uns selbst, nicht irgendeine Sache. Das Wort Gottes redet von uns. Es handelt von unserem Tod und Leben, von unserer Sünde und unserer Gerechtigkeit, von unserem Gott, von unserem Herrn, von dem unsere ganze Existenz beherrscht und durchdringt werden soll. Das sollte uns innerlich bewegen. Wir aber sehen vergebens in den Spiegel und gehen weg und lassen uns in unserer Verblendung nicht stören. Wir verstecken, was wir geworden sind, und Veränderung gleich null. Taten haben Folgen. Jede Tat hat eine Folge. Und welche Folgen die Taten, zu denen wir aus dem Wort Gottes aufgerufen werden, die wir umsetzen wollen, unter anderem haben, das lesen wir im Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Beachtet, dass Jakobus hier nicht sagt, dass ein gehorsamer Christ in der Zukunft, am Ende der Zeit, glückselig sein wird. Er wird jetzt glückselig sein. Er erfährt Freude in seinem Tun, durch sein Tun. Wir dürfen uns jetzt schon über Gottes Segen freuen. Wir müssen nur die Augen für Gottes Segen aufmachen und es auch als solches erkennen und anerkennen. Hineinschauen, das bedeutet sich darin vertiefen. Wörtlich übersetzt heißt es, sich vorbeugen, um etwas genau zu sehen. Und wenn wir mal an die Spiegel in der damaligen Zeit denken, die waren nicht so schön spiegelig, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das Bild war nicht so klar zu sehen. Das konnte man auf einer glatten Wasserfläche viel besser sehen. Und vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte aus der griechischen Mythologie um den Narziss, der sich in sein Spiegelbild im See betrachtete und sich darin verliebte. Genau so kann es uns passieren. Wir sollen aber uns nicht in uns verlieben, sondern wir sollen sehen, was uns fehlt. Wer in das Gesetz der Freiheit schaut, der hat einen genauen Einblick und kann die Dinge auch in der Tiefe erfassen. Wir wissen, wie es in unserem Herzen aussieht. Und was ist mit dem vollkommenen Gesetz der Freiheit gemeint? Das alttestamentliche Gesetz? Jakobus war Jude. Waren es die Worte Jesu? Er war auch der Bruder des Herrn. Oder war es das Evangelium? Der Anschluss zu Vers 25, Gesetz der Freiheit, und das eingepflanzte Wort, was wir in 22 lesen, sowie das Wort der Wahrheit, was wir aus Vers 18 kennen, macht deutlich, dass in allen drei Fällen entweder dasselbe gemeint ist oder zumindest es nahe beieinander liegt. Und aus Jakobus 2, 8 bis 12 geht weiter hervor, dass Jakobus, wie gesagt, als Jude vom mosaischen Gesetz redet. Aber gleichzeitig ist jedoch deutlich, dass sein Brief als Judenchrist in enger Verbindung mit Jesu Worten steht, vor allen Dingen denen aus der Bergpredigt. Wenn Jakobus hier Gottes Wort pauschal als Gesetz bezeichnet, erinnert er uns dran, dass uns die ganze Schrift zum Handeln auffordert. Jeder Teil, unabhängig von seiner Gattung, von seiner Form, verlangt von uns als Reaktion Umkehr und Glauben. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Worte der Bibel sollen uns verändern. Und das tun sie auch heute noch. Wir müssen gründlich darüber nachdenken und beten, was der jeweilige Bibeltext für uns bedeutet. Und dann ist es eine Hilfe, wenn wir wenn wir uns bei jedem Abschnitt fragen, wie sollte es mein Denken beeinflussen? Wie sollte es meine Einstellung beeinflussen? Und wie soll mein Verhalten danach aussehen? Jakobus schaut auf den Mangel, der Israels Gottesdienst verdarb. Dieser Gottesdienst beschäftigte sich eifrig mit dem Gesetz, aber nicht mit dem vollkommenen Gesetz, sondern mit Kleinigkeiten, durch die es sich schmücken wollte, während es die Hauptsache im Gesetz fallen ließ, die Liebe Gottes und die Liebe zu dem Nächsten. Und so wurde das Gesetz nicht zur Tür in die Freiheit, es war ein mühseliges Joch, dem es sich selbst zu entziehen versuchte. Die Juden hatten einen Sabbatweg, ich glaube 1800 Meter, den durfte man am Sabbat zurücklegen. Wenn man weiterreisen wollte, durfte man das nur auf dem Schiff, also auf dem Wasser. Und was haben sie gemacht? Haben auf den Esel einen Sack Wasser gelegt, sind da drauf geritten und dann war es eine Reise auf dem Wasser. Das hört sich für uns lächerlich an. Aber das ist eine Verzerrung von Gottes Wort. Und was machen wir? Notlügen sind erlaubt. Und plötzlich ist es nicht nur die Notlüge, unseren Nächsten zu retten, sondern auch um sich selbst zu retten. Und eine Notlüge ist alles, was mich irgendwie besser dastehen lässt. Das ist auch eine Verzerrung von Gottes Wort. Lügen ist grundsätzlich verkehrt. Es gibt keine Notlügen. Nur für die, die nicht an Gott glauben oder Gott vertrauen. Kann uns denn Gesetz überhaupt Freiheit bereiten? Es ist ja eigentlich so, dass Gesetz und Freiheit sich konträr übereinander gegenüberstehen. Freiheit ist in der Neuzeit ein Wort, das mit Selbstbestimmung, Autonomie, Unabhängigkeit, Ungebundensein und so weiter zu tun hat. Die Gedanken sind frei. Ich darf denken, was ich will. Wenn wir das Wort Jesu lesen und lesen darin, wer in Gedanken eine Frau begehrt, hat schon die Ehe gebrochen, dann sind die Gedanken wohl doch nicht so frei. In der Bibel gilt der Mensch, der sich von Gott und seinem Gebot frei gemacht hat, als unfrei. Er ist gebunden. Und er ist nicht an Jesus gebunden. Der Weg des Menschen in die freie Selbstbestimmung ist nach dem Urteil der Bibel ein Weg in die Unfreiheit. Wir haben das in den letzten Wochen gehört, als Andreas gepredigt hat. 1. Mose Kapitel 3. Der Mensch kann seine Gebundenheit an Gott nur eintauschen an eine Gebundenheit an die Macht der Sünde. Die Freiheit, zu der er uns Christus befreit hat, wie es in Galater 5,1 heißt, besteht in der Befreiung von dem Gesetz der Sünde zur neuen, freien Bindung an Gott und seinen Willen, seinem Gesetz. Ich, gebundener Jesu Christi, schreibt Paulus in der Begrüßung an Philemon. Dabei handelt es sich eben nicht um ein drückendes Gesetz, kein schweres Joch, das auf uns liegt, sondern um das vollkommene Gesetz der Freiheit. Gottes Wort ist vollkommen. Wir brauchen nichts hinzufügen und schon gar nichts wegstreichen. Es ist genau das, was wir brauchen. Und das ist perfekt, vollkommen auf uns abgestimmt. Wenn wir nach diesem Gesetz leben und ihm gehorchen, finden wir Freiheit. Wir gehorchen Gottes Wort nicht nur, weil man Anordnungen eben befolgt, oder um irgendeinen nebulösen Vorteil zu haben, sondern wir gehorchen, weil Gehorsam Veränderung bewirkt. Es wird ganz konkrete Folgen haben, wenn du Gottes Wort gehorchst. Gehorsam macht einen Unterschied. Und das Vorhandensein oder Fehlen von Veränderungen ist ein Hinweis, wie es um unser Glaubensleben, um unseren Gottesdienst bestellt ist. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos, schreibt Jakobus, Vers 26. Jakobus hat uns bereits davor gewarnt, uns selbst zu betrügen, wenn wir nur Hörer, aber nicht Täter des Wortes sind. Und nun erklärt er, dass wir einer ähnlichen Selbsttäuschung erliegen, wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum halten. Die Zunge spielt eine große Rolle, dieser kleine Muskel in dem Brief Jakobus. Und das ist eine unbequeme, eine harte Wahrheit, ja. Aber wenn wir unser Mundwerk nicht im Griff haben, ist das ein Anzeichen, dass wir Gott nicht wirklich nachfolgen. Wer sich geistlich oder christlich oder religiös nennt, aber seine Worte nicht unter Kontrolle hat, der macht sich etwas vor. Falls wir uns dabei ertappen, dass wir unwahre oder sogar zerstörerische Dinge über andere reden, dann betrügen wir uns, wenn wir meinen, wir wären deshalb trotzdem noch Kinder Gottes. Falls unser Reden uns in Schwierigkeiten bringt und wir uns wünschten, wir hätten gewisse Dinge nie gesagt, dann müssen wir uns überprüfen, ist meine Rettung echt oder bilde ich sie mir nur ein? Und ich hätte sie gerne, habe sie aber nicht angenommen. Jakobus erwartet, dass Christen ein gewisses Maß an Kontrolle über ihre Worte haben. Ja, wir müssen uns überlegen, was wir sagen. Und es ist nicht immer so schön, wenn man nicht mal so flapsig daherreden darf. Gottes Wort lehrt uns, dass wir nicht lästern, lügen oder fluchen sollen. Kolosser 3, 8 bis 9. Jetzt aber legt auch ihr alles ab. Zorn, Wut, Bosheit. Oh, kein Problem. Und dann kommt's. Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund legt ebenfalls ab. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Wir lesen auch, dass unanständiges Geschwätz oder lose Reden keinen Raum haben sollten. Denn derartige Dinge, wenn diese Dinge ein Bestandteil deiner Redeweise ist, dann täuschst du dich, was die Nachfolge Jesu Christi betrifft. Dann täuschst du dich, was deine Rettung betrifft. Denn wenn du meinst, das dürftest du alles tun und mit Gott wäre alles in Ordnung, aber dein Nächster sieht darin nur deine Gedankenlosigkeit, weil es so aus dir heraussprudelt, ohne Besinnung, ohne Prüfung, ohne Regel. Was soll er dann von dir halten? Was soll er dann von deiner Botschaft halten? Wie willst du das dann verkündigen? Sicher dürfen wir freundlich sein. Wir dürfen auch mal einen Witz machen, aber nicht auf Kosten anderer. Du kannst nicht jemandem respektlos gegenübertreten und dann erwarten, dass er dir nachfolgt oder dass er das Wort Christi annimmt, weil er es nicht einschätzen kann. Es gibt Sachen, über die macht man keine Witze und über das Wort Gottes schon mal gar nicht. Das ist ernst. Es geht um dein Leben. Und ob wir wirklich auf Gottes Wort hören und bereit sind, es in die Tat umzusetzen, wird an unserer Einstellung sichtbar. Wir werden zum Beispiel entschlossen sein, um uns um Bedürftige zu kümmern. Zur Zeit des Jakobus waren Witwen und Waisen die Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft. Es gab keine staatliche Unterstützung für solche Menschen. Sie konnten sich nicht selber versorgen. Waisen und Witwen hatten keine Möglichkeit, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie standen für die Bedürftigsten der Gesellschaft, so wie Douglas Moore hervorhebt. In der Antike gab es für Frauen keine Möglichkeit, Geld zu verdienen und auch keine Sozialfürsorge. Daher waren Witwen und Waisen nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Sie durften nur betteln. Jakobus stellt fest, dass es an einem wahren Christen ein Anliegen ist, solchen Menschen zu helfen, sich um sie zu kümmern. Wir dürfen nicht teilnahmslos zusehen, sondern wir sollen handeln. Schließlich bringt Gott selbst seine Vaterschaft zum Ausdruck im Psalm 68,6. Wenn wir den Hilflosen die Hilfe bringen, so bewähren wir uns dadurch als Gottes Diener und erstatten ihm Ehre und Dank. Denn er hat uns ja die guten Taten vorbereitet, die wir tun sollen. Auch an unserer eigenen Person haben wir einen Gottesdienst zu üben, nämlich uns selbst zu bewahren. Hätte Jakobus nur das erste Beispiel mit den Waisen und Witwen gebraucht, dann hätte sich leicht das Missverständnis eines sozialen Evangeliums, Social Gospels, wie es auf Englisch heißt, eines christlichen Sozialaktivismus geben können. Hätte er nur das zweite gebraucht, dann hätte das Missverständnis einer christlichen Weltflucht sein können. Sprich, wir gehen alle ins Kloster und haben mit der Welt nichts mehr zu tun. Und beide Missverständnisse schaltet Jakobus aus. Es geht um Christsein, beim Christsein wirklich um beides. Tätige Nächstenliebe und konzentrierte Liebe zu Gott. Es geht nicht das eine oder das andere, nur beides. Und hier ist eben kein Ton von der modernen Theorie zu vernehmen. Wer praktisch helfen wolle, müsse sich eben die Hände schmutzig machen. Hilfe ist nur dort durchschlagend, wo ein Christ sich unbefleckt von der Welt hält. Das heißt, kurz und klar, wo er nicht tut, was die Welt tut, sondern die Sünde in jeder Gestalt meidet. Wir können nicht einen Steuerbetrug machen, nur um unseren Nächsten zu helfen, weil wir selber nicht genug Geld haben. Wir können nicht irgendwo etwas erschwindeln, um irgendeinen anderen zu helfen. Gott weiß, was wir brauchen, auch finanzielle oder sonstige Unterstützung. Wir sehen, der Ruf zur Tat ist etwas anderes als der Ruf zur sozialen Aktivität. Jakobus ruft vielmehr zu einer Praxis des Christentums auf, die aus einem von Gott erfüllten Herzen kommt. Wir werden nicht von Gott erfüllt, weil wir Taten tun, sondern wir tun Taten, weil wir von Gott erfüllt sind. Merken wir den Unterschied? Ich sage es immer, ich trage jetzt keinen mehr, aber ich bin nicht verheiratet, weil ich einen Ring trage, sondern ich trage, wenn ich einen Ring trage, weil ich verheiratet bin. Wir dürfen nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Der Gebrauch unserer Zunge, die Unterstützung von Bedürftigen und dass wir uns durch solches Verhalten von dem verkehrten Denken der Welt abwenden, das sind die Themen, die Jakobus hier aufwirft. Er belässt es aber nicht dabei. Diese Themen tauchen in den ganzen restlichen Brief immer wieder auf. In Kapitel 2 in erster Linie geht es dann um die Haltung gegenüber den Armen. Kapitel 3 sehen wir wieder den Umgang mit unserer Zunge und welchen Schaden sie anrichten kann, wenn wir sie nicht im Zaum halten. Und Kapitel 4 wird dann näher erläutert, wie weltliches Denken und Verhalten aussehen kann. Und in Kapitel 5 weist er dann noch einmal darauf hin, was passiert, wenn du Gottes Wort nicht tust und wie dein Wortleben aussehen soll, wenn du in der Nachfolge stehst, auf was du achten sollst. Kommen wir zum Schluss. Wie viele Predigten hast du schon gehört? Wie viele Bibeltexte hast du schon gelesen? Und wie viel oder wie wenig ist davon in deinem Leben Wirklichkeit geworden? Ein Mensch, der sich nur im Spiegel betrachtet, aber dann immer weggeht und alles vergisst, das heißt, nichts von dem verwirklicht in seinem Leben, was Gott von ihm haben will, ist einer, der sich selbst betrügt. Er wiegt sich in falscher Sicherheit. Überdenke dein Christsein. Überdenke es kritisch und frag dich, welcher Typ bist du? Hörer, aber nicht Täter? Oder Hörer und Täter, weil es so von dir erwartet wird? Oder bist du ein Hörer und Täter aus Liebe zu Gott und dem Nächsten? Schau in den Spiegel, den Gott dir vorhält in seinem Wort. Höre auf Gottes Wort und bleib darin. Erkenne dich, ob du glückselig bist in deinem Tun oder nur gesetzlich, und handle entsprechend, damit deine Frömmigkeit tadellos sei und du unbefleckt bleibst von der Welt. Sei nicht nur ein Hörer, der sich selbst betrügt. Sei ein Täter, der Gottes Wort entsprechend handelt, und werde durch sein Gesetz frei und glückselig. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Wir dürfen aufstehen dazu. Großallmächtiger Gott, ja, wir haben dein Wort und wir haben es komplett. Das war nicht immer so. Die Juden hatten lange Zeit nur das Alte Testament. Und auch das Neue war nicht sofort fertig, nachdem du, Herr Jesus, ans Kreuz gegangen bist. Und wir dürfen darauf schauen und dürfen uns selbst entdecken. Angefangen von 1. Mose bis zur Offenbarung. Wir dürfen uns als Einzelne sehen, aber auch als Gruppe. Und hilf uns, dass wir uns danach richten, was du willst. Nicht, weil wir müssen, sondern weil es unser Wille ist, weil es dein Wille ist, weil es aus Liebe zu dir geschieht. Denn nur dann können wir wirklich frei vom Gesetz sein, weil du uns frei gemacht hast von dem Gesetz, von der Macht der Sünde. Wir danken dir für diese Freiheit, die wir haben dürfen in dir und durch dich. Stärke uns darin und hilf uns, dir treu zu dienen und dem Nächsten ein Segen zu sein. Amen.